Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Darf ich schon? Ja? Okay, danke. Ja, herzlich willkommen zum letzten Auftritt am heutigen Nachmittag. Wir möchten ein Buch vorstellen, das es schon fast gibt, nämlich die Apologeten der Vernichtung oder Kunstschützer, Kunsthistoriker der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg. Wir sind in der Endphase der Produktion. Sie können das Buch haptisch noch nicht anfassen, aber wir hoffen, dass wir es Ihnen heute Nachmittag ein wenig näher bringen können, worum es geht. Wir beide hier sind die Herausgeber, Robert Born, Beate Störtkuhl. Ich möchte Robert kurz vorstellen. Robert Born ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Er ist dort in der Abteilung Mensch und Umwelt und ganz konkret in der Projektgruppe Geschichte bauen, historische Rekonstruktionen und deren nationale Funktionalisierung im 19. und 20. Jahrhundert. Und aus diesem Kontext ergibt sich schon ein bisschen, wohin die Reise in unserem Buch geht.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte meinerseits meine Kollegin und geschätzte Mitherausgeberin dieses Bandes, Beate Störtkuhl, vorstellen. Sie kommt vom BKG, vom Bundesinstitut für Geschichte und Kultur der Deutschen in Osteuropa in Oldenburg und ist dort vertritt dort die Kunstgeschichte und hat natürlich mehrere Aufgaben, unter anderem auch die Koordination des Wissenschaftsbereichs. Und was sie besonders qualifiziert für dieses Buch ist, dass sie schon einige Jahre zum Themenfeld Kunstforschung, also und auch Kunsthistoriografie sehr viel gearbeitet hat und vor allem auch den Kunstschutz mit Blick auf Ostmitteleuropa in gewisser Maßen eine Pionierin dieses Arbeitsfeldes darstellt.
Ja, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Oh, das war jetzt falsch. Moment. Ich wollte... Kunstschutz im Kriege, was ist das überhaupt? Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ausgangspunkt war eine zweibändige Publikation, die 1919, unmittelbar nach Kriegsende, entstanden ist. Hier publiziert in Leipzig zwei opulente Bände, Kunstschutz im Kriege. Sie sehen es dort hoffentlich auf dem Bildschirm. Kunstschutz im Kriege, Berichte über die deutschen und österreichischen Maßnahmen zur Erhaltung, Rettung und Erforschung von gefährdeten Kunstdenkmälern, durch den Krieg gefährdeten Kunstdenkmälern. Diese beiden Bände beziehen sich auf alle Kriegsschauplätze in Europa und in Kleinasien. Und das Interessante ist eben auch, dass die Creme der damaligen Kunsthistoriker und Denkmalpfleger und Archäologen in Deutschland und Österreich damit mitgeschrieben haben, zum Beispiel Paul Klemen oder Max Dvořák oder Theodor Weigern. Diese beiden Bände waren so der Ausgangspunkt, sich zu fragen, ja, was ist überhaupt passiert damals, was ist darunter zu verstehen, Kunstschutz im Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war bekanntermaßen der erste durchtechnisierte Krieg, was zur Folge hatte, dass es schwerste Zerstörungen gab, schwere Verluste an Menschenleben, aber eben auch schwere Verluste an Kunstdenkmälern. Und gerade die deutschen Truppen waren eben in den ersten Kriegswochen bereits daran sehr stark beteiligt. Es gab schwere Zerstörungen von Städten in Belgien, wie zum Beispiel Ypern, das Sie hier auf der Leinwand sehen, auf dem Monitor sehen, oder die Zerstörungen an der Kathedrale von Reims in Frankreich, was dazu führte, dass die Entente-Mächte, vor allem Frankreich und England, eine Propagandamaschine in Gang setzten, die eben die Deutschen als Barbaren bezeichnete, was wiederum an dem Selbstverständnis Deutschlands, das sich gerade in den Geisteswissenschaften, gerade in der Denkmalpflege, gerade in der Kunstgeschichte als Pionierland fühlte und sich eben durch diese Attacken, die man als ungerecht empfand, schwer in die Enge getrieben fühlte. Dazu ist zu sagen, dass in diesem Kunstschutzbereich die Bildmedien eine wesentliche Rolle spielen. Technisierter Krieg, neue Techniken, neue Medien. Die Fotografie hat eine wesentliche Rolle in diesen Propaganda-Feldzügen gespielt, wie zum Beispiel hier auf diesem Bild zu sehen, die Abnahme der Pferde von San Marco in Venedig als Symbol eben für die Italiener der Martyrien der Kunstdenkmäler, wie einer der Titel, die damals erschienen sind, auf italienischer Seite hieß. Deutschland hat reagiert und hat im Herbst 1914 den sogenannten Kunstschutz eingerichtet. Das heißt, man hat Kunstsachverständige, Bibliothekare, Archivare, Ethnografen, Archäologen an die Fronten, in die Etappen geschickt, um zu demonstrieren, dass man sich eben um die Kunstdenkmäler, um die Archivalien, um die Bibliotheken in den Kampfgebieten sorgt und alles tut, um diese zu schützen. Einer der Hauptprotagonisten dieser Aktionen war Paul Klemen, den Sie hier als Kunstschutzoffizier sehen, in Pose gesetzt eben vor einer zerstörten Kapelle. Er war Provinzialkonservator in der Rheinlande und zugleich Professor in Bonn. Und ein zweiter wichtiger Name in diesem Zusammenhang ist Wilhelm von Bode, der Direktor der Königlichen Kunstsammlungen in Berlin. Diese beiden Männer waren so etwas die Strippenzieher im Hintergrund, die an allen Kunstschutzaktionen in ganz Europa beteiligt waren. Dieser Befund, dass es eben Menschen gibt, Akteure gibt, die überall auftauchen und überall in ähnlichen Funktionen auftauchen, war für uns der Ausgangspunkt zu fragen, wie sieht es eigentlich aus, wie sieht die Forschung zu diesen Fragestellungen aus? Und der Ausgangspunkt unseres Bandes war ein Workshop, den wir vor 2 Jahren hier in Leipzig am GWZO veranstaltet haben, der zum ersten Mal versucht hat, eben diese vergleichende Perspektive aufzumachen. Also es gab vorher intensive Forschungen zu Frankreich und Belgien von Christina Kott, aber zu den anderen Kriegsschauplätzen, vor allem in Ostmitteleuropa, eigentlich so gut wie gar nichts. Ein bisschen was zu Italien. Wir haben versucht, die internationale Forschungslandschaft zu durchforsten und Kolleginnen und Kollegen zu finden, die Auskunft geben können über den Stand der Forschung, über den Stand der Archivsituation. Daraus ist in erweiterter Form der Band der Apologeten oder Kunststützer entstanden. Sehr wichtig ist eben auch, dass wir die unterschiedlichen Disziplinen, die damals im Kunststutz tätig waren, auch in unseren Band hineinnehmen konnten. Also es sind nicht nur Kunsthistoriker, Denkmalpfleger daran beteiligt, sondern Archäologen haben mitgeschrieben, Ethnografen haben mitgeschrieben, sodass wir, denke ich, ein sehr breites Feld aufgemacht haben, vom Baltikum, von Litauen bis nach Albanien, von Rumänien bis nach Frankreich, bis nach Italien. Und damit übergebe ich an Robert.
Ja, neben dem breiten Spektrum an beteiligten Disziplinen und was bereits schon bisher angeklungen ist, auch an Medien, die in diesem Zusammenhang eingesetzt wurden, ist es auch von Interesse, neue Quellengattungen zu aktivieren. Es ist uns dabei gelungen, neben den, sagen wir mal, klassischen Medien der Kunstgeschichtsschreibung, also hier die Kunstchronik, die ja zu den einen gewissermaßen zu so einer Art Leitmedium des Faches gehört, bereits in dieser Zeit, und in denen, wie man schon sieht, auf der linken Seite ein Bericht zu der Situation im Westen und der Osten auf der rechten Seite thematisiert wurde, haben wir auch einen Blick gewagt in Bereiche, die bisher als vielleicht viel zu trivial angesehen wurden, wie zum Beispiel die Soldatenzeitungen, ein Medienphänomen dieser Zeit, das noch nicht systematisch ausgewertet wurde, obwohl in letzter Zeit viele Initiativen zum Beispiel zur Digitalisierung solcher Sammlungen angelaufen sind. Und gerade diese Redaktionen und kleinen Läden, die betrieben wurden, also Sie sehen unten der Laden in Wilna, der Zeitung der 10. Armee. Die 10. Armee war vielleicht auch mit Blick auf unsere Region eine der wichtigsten Armeen und auch die, was die Infrastruktur anbelangt, sehr gut ausgestattet. In den Arbeitsstätten oder Schreibstuben dieser 10. Armee wirkten übrigens eine Reihe von späteren führenden expressionistischen Künstlern wie Richard Demel, Arnold Zweig, Karl Schmidt-Rottluff, die mehr oder weniger den Krieg auch überlebt haben durch ihre Tätigkeit innerhalb dieses Propagandaapparates. Das muss man sich schon auch bewusst sein. Und die Werke, die hier auch produziert wurden, es geht nicht nur um Kunstwerke, die am Rande, die vielleicht mehr Beachtung bisher gefunden haben, sondern auch die Publikationen, die entstanden sind, umfassen ein breites Spektrum. Also es gibt zum Teil Zeitungsartikel mit kunsthistorischen Themen, die für ein breites Publikum geschrieben wurden. In diesem Zusammenhang muss man sagen, sind auch sehr viele Reiseführer entstanden, die eine doppelte Funktion sowohl für die Soldaten vor Ort, aber auch als eine Art Souvenir für die Daheimgebliebenen erfüllt haben. Und in diesen sowohl populärwissenschaftlichen wie auch doch etwas fundierteren Studien durchzieht quasi wie so ein roter Faden das Thema der Terra Incognita. Diese Bereiche, die besetzt wurden im Osten, wurden deren Kunsterbe der westlichen Forschergemeinschaft überhaupt nicht bekannt war, werden nach und nach erschlossen. Ein Paradebeispiel wäre Vilna, zum Beispiel Barockarchitektur in Vilna, die von Paul Weber, der kurz zuvor zum Professor in Jena berufen wurde, in Monographien behandelt wurde. Und Weber ist auch derjenige, der nach dem Krieg die erste Vorlesung zur Kunst Osteuropas an einer deutschen Universität führt. Also die Erschließung dieser Felder hat dann ja auch Rückwirkungen auf die Geschichte der Disziplin und der Erweiterung des Spektrums innerhalb des Faches. Das gilt nicht nur für die, wenn man so will, Spielarten der klassischen Stile Gotik und Barock in Mitteleuropa, sondern das Ostjudentum ist ein ganz großer thematischer Block, der auch immer wieder auftaucht. Also wir haben in unserem Band thematisiert eine Kollegin, die Publikation, die von Stefan Zweig mit herausgegeben wurde, das ostjüdische Antlitz, was, wenn man so will, einen künstlerisch-belletristischen Zugang zu diesem Kreis des Ostjudentums bedeutet. Daneben gab es natürlich auch Auseinandersetzungen mit speziellen Architekturformen, wie die Holzsynagogen, überhaupt eine Bautengruppe, die dann durch die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg fast gänzlich verschwunden ist. Die Fotografien, die in diesem Zusammenhang entstanden sind und die ersten Studien, die in Teilen in diesen Armeezeitschriften publiziert wurden, sind wichtige Beiträge, die bisher kaum beachtet wurden, zur Synagogenarchitektur in diesem Bereich. Also dieses Materialpool erstmal zu erschließen, war eines der Teile unserer. Die Kunsthistoriker haben sich auch gerade in diesen besetzten Bereichen und mit Wissen der 10. Armee jetzt als Beispiel auch als Ausstellungsmacher betätigt. In Minsk, aber auch in Vilna wurden Ausstellungen in Szene gesetzt, bei denen das Kulturerbe von kleineren regionalen Einheiten, sei es jetzt Weißrussland als Beispiel, als eigenständige nationale Kunst inszeniert wurde. Das hatte den Hintergedanken, dass man auf diesem Wege versuchte, die ethnische Identität in diesen Bereichen zu stärken, was als langfristiges Ziel dahinter wurde gesehen, die Etablierung eigener staatlicher Einheiten. Das muss im Zusammenhang mit den Mitteleuropa-Konzepten, die in der politischen Geografie gerade am Ende des Ersten Weltkrieges entwickelt wurden, gesehen werden, als man bestrebt war, hier ein Cordon sanitaire eigenständiger Staaten zu entwickeln. Diese Forschungen der Kunstgeschichte waren in Teilen, also Bereiche wie Architektur, waren auch sehr stark an Forschungen wirtschaftlich, also zu den wirtschaftlichen Ressourcen in diesen Landesteilen gekoppelt. Die sogenannte Landeskunde, die vor allem im Generalgouvernement Warschau am stärksten ausgeprägt war und auch zu einem, also das einzige landesforschungskundliche Projekt, das in einer Großpublikation gemündet ist, geführt hat, zeigen also diese landeskundlichen Forschungen, die es noch in Makedonien und auch in Rumänien gab, aber da sind die Projekte nicht so weit gediehen, zeigen deutliche Analogien zu dem Bereich der Landeskunde, also eine Landeskunde, die direkt darauf abzielt, die Ressourcen eines Landes aktiv zu nutzen. Und somit geben sich durchaus Überschneidungen mit dem Bereich der Postcolonial Studies, also Ost-Mitteleuropa nicht nur als Gegenstand kolonialer Diskurse, sondern auch innerhalb Ost-Mitteleuropas, also mit Deutschland und auch Österreich-Ungarn natürlich, das ja eine ganz andere Tradition hatte mit Bosnien und Herzegowina, durchaus auch Mächte, die in kolonialer Art und Weise in diesen Regionen agieren. Weitere Überschneidungen mit dem Kolonial-Aspekt ergaben sich zum Beispiel durch Künstler, die wie Hermann Struck, der, bevor er das Buch zum Ostjudentum illustriert hat, in den Gefangenenlager Porträts der Gefangenen aus den Kolonialbereichen der Entente-Mächten angefertigt hat. Darüber hinaus sind Gefangene aus diesen sogenannten Koloniallagern auch in archäologischen Grabungen als Grabungsarbeiter involviert gewesen. Also durchaus auch nochmal eine Erweiterung des sowohl methodischen, auch des Fachbereichs Kunstgeschichte. Wir müssen jetzt die Kunstgeschichte Ostmitteleuropas sicher auch noch mit Einbezug dieser Postkolonialdiskurse weiter betrachten. Ja, zu den Bildern.
Ja, eine der zentralen Fragestellungen des Bandes war auch die Frage nach den Kooperationen oder nach dem Verhältnis zwischen den Besatzern und Besetzten. Also wie haben die Geisteswissenschaftler aus Österreich, aus Deutschland kooperiert oder entgegengearbeitet ihren Kollegen vor Ort? Es gibt dafür eine ganze Reihe von Anhaltspunkten, zum Beispiel in Rumänien, vor allem aber auch in Polen. Man kann das sehr schön zeigen, wiederum am Medium der Fotografie, dass die beiden Besatzer und Besetzte kooperiert haben bei der Anlage von Fotoarchiven, bei der Dokumentation von Kunstdenkmälern, und das zeigt sich darin, dass in den Publikationen sowohl der polnischen als auch der deutschen Kunsthistoriker dieselben Bilder auftreten. Das heißt, man hat sich gegenseitig die Bilder zugeschoben beziehungsweise gemeinsam auch an Aufbau von Archiven gearbeitet. Die Interpretation dieser Bilder erfolgte zum Teil in gegenläufiger Art. Das linke Bild zeigt eine Abbildung aus dem Band Das polnische Bauernhaus von Helmut Griesebach, der als Architekt in der Bauabteilung im Generalgouvernement Warschau tätig war. Er hat dieses Buch mit Materialien aus seiner Warschauer Zeit, aus dem Ersten Weltkrieg, später als Dissertation eingereicht und ist damit promoviert worden. Auf der rechten Seite sehen Sie dasselbe Bild in einer polnischen Publikation, wo es darum geht, eben ein nationalpolnisches Erbe zu zeigen, also in dem neu entstandenen oder wieder entstandenen polnischen Staat eine nationale Identität über diese Bilderdiskurse auch zu schaffen. Das Beispiel Griesebach, der eben sich in diese für ihn Terra Incognita hineingearbeitet hat, zeigt auch einen ganz anderen Aspekt dieser Kunstschutzarbeit, nämlich die wissenschaftliche Faszination, mit der die Akteure vor Ort mit diesen neuen Materialien umgegangen sind. Archäologen Glück im Schützengraben heißt einer der Beiträge in unserem Band, der zeigt, wie beim Ausheben von Schützengräben archäologische Funde gemacht werden, und in dieser Situation des Krieges, wo es eigentlich darum geht, eben militärische Anlagen zu schaffen, die Archäologen tätig werden und mit großer Begeisterung und Faszination eben an diese Arbeit gehen, mitten im Krieg. Das hat auch etwas von Ablenkung, von Eskapismus in dieser Situation, der Kriegssituation eben zu tun, und ist ein faszinierendes Phänomen, das sich eben auch an allen Fronten, an allen Kriegsschauplätzen beobachten lässt, auch an Feldpostbriefen beobachten lässt, dass eben diese Soldaten, dass diese Geisteswissenschaftler im Soldatenkleid eben eine ganz eigene Form von Eskapismus, von Ablenkung aus diesem Geschehen daraus ziehen konnten und diese Forschungen eben für sie eine ganz wichtige, erfüllende Rolle auch gespielt haben. Man kann ganz deutlich auch erkennen, wie die Besatzer und Besetzten sich gegenseitig inspiriert haben. Zwei Titelblätter von Publikationen, die eben in unmittelbaren Anschluss an das Kriegsende entstanden sind. Eben hier auf der rechten Seite nochmal das Titelblatt von den Kunstschutzbänden, also unserem eigentlichen Ausgangspunkt. Und in der identischen Typografie, also man kann ganz deutlich die Aufmachung erkennen, dass es etwas miteinander zu tun hat. Ein Band des Konservators von Galizien, Tadeusz Szydłowski, der in der K&K-Monarchie eben Konservator von Galizien war, der auf österreich-ungarischer Seite eben im Kunstschutz während des Krieges aktiv war und 1918 nahtlos dann im neuen polnischen Staat Konservator geblieben ist und mit diesen Ruinen Polens, mit diesem Band in derselben Typografie, in derselben Bildsprache, mit den zerstörten Gebäuden diese Publikation unternimmt, zum Teil mit denselben Bildern, die eben auch im Kunstschutz im Kriege zu sehen sind, aber eben mit der gegenläufigen Interpretation, wo es auf deutscher Seite darum geht, die eigenen Leistungen hervorzuheben, zeichnet Schidłowski das Bild eines zerstörten Landes, das eben durch die Besatzer, als die eben seine früheren Arbeitgeber, die österreich-ungarische Monarchie, dann auch gelten, die dieses Land ruiniert hätten. Genauso diese Tendenz eben anzuklagen, die Kriegsgegner, die ehemaligen Kriegsgegner anzuklagen, anhand der Zerstörungen der Kunstdenkmäler lässt sich auch an anderen Kriegsschauplätzen nachvollziehen, eben das Martyrium der Kunstdenkmäler von Ugo Ojetti, einem wichtigen italienischen Kunstschützer, der eben auf italienischer Seite verantwortlich war für Kunstschutzmaßnahmen, eben zum Beispiel die Abnahme der Pferde von San Marco. Auch hier wieder in diesen gegenseitigen Beschuldigungen die Verwendung derselben Bilder für verschiedene Inhalte. Auf der einen Seite die deutsche Interpretation, die Sakristei des Domes von Spilimbergo im Friaul, zerschossen von den Italienern, so heißt die Unterschrift bei Klemen. Auf der anderen Seite eine Abbildung in einer italienischen Publikation, die angibt, dass es ein Bild sei nach Klemen, also nach diesem Kunstschutz im Kriege, was gleichzeitig suggeriert, dass die Deutschen eben diese Aufnahme gemacht haben und auch verantwortlich sind für diese Zerstörungen. Diese Schuldzuweisungen und die Reinwaschungen des eigenen Tuns zieht sich durch diese Publikation Kunstschutz im Kriege, am Beispiel Reims hier zu sehen, wo eben auch gesagt wird, die Franzosen hätten sich da verschanzt und deswegen hätte es gar keine andere Möglichkeit gegeben, als sich zu verteidigen. Das zieht sich durch diese Publikation Kunstschutz im Kriege und spielt in den Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg auch eine gewisse Rolle. Diese beiden Bände sind auch in Italien, englischer und französischer Sprache entstanden und sollten eben als Beleg dafür eingesetzt werden in den Friedensverhandlungen, dass eben Deutschland und Österreich sich um den Kunstschutz verdient gemacht habe, dass es also hier darum gegangen sei, die Kunstdenkmäler des Feindes zu schützen und dies eben das erste Mal überhaupt in der Geschichte gewesen sei, dass eine solche Kampagne, eine solche Aktivität überhaupt unternommen worden ist. Die Nachfolge, die konfrontative Geschichte findet damit kein Ende, sondern in der Zwischenkriegszeit werden diese Forschungen, die während des Krieges unternommen worden sind, mit diesem kolonialen Impetus, von dem gerade die Rede war, weitergeführt. Die sogenannte Westforschung, die darauf anlegt, durch kulturelle Bezüge Elsass und Lothringen als genuin deutsche Landschaften zu usurpieren, genauso wie die Ostforschung auf der anderen Seite in Ostmitteleuropa versucht, deutsche kulturelle Einflüsse als Beleg für territoriale Forderungen anzugeben. Diese Linie lässt sich aus der Kunstschutzforschung heraus nachvollziehen. Und es sind auch Akteure des Kunstschutzes wie Paul Klemen oder auf Seiten der Westforschung oder Dagobert Frey auf Seiten der Ostforschung, die eben aus diesem Kunstschutz kommen. Das Fazit unserer Eingangsfragestellung oder unserer Titelfragestellung Kunstschützer oder Apologeten der Vernichtung fällt dementsprechend ambivalent aus. Also Apologie, Propaganda ist einer der oder überhaupt der Ausgangspunkt für die Einrichtung des Kunstschutzes gewesen. Die kolonialen Praktiken hat Robert an einigen Beispielen aufgezeigt. Die Longue Durée, wenn Sie so wollen, also das Weiterwirken dieser Vereinnahmungen in der Zwischenkriegszeit bis hin eben dann zum Zweiten Weltkrieg und der Vereinnahmung geisteswissenschaftlicher Forschung für die Okkupation.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.